Inforadio Podcast.
Heute geht es im Forum um die Macht des Geldes und die Ohnmacht der Politik. Banken erhalten Milliarden, Staaten werden mit zig Milliarden vor der Pleite gerettet. Die Europäische Zentralbank kauft im großen Stil fast wertlose Staatsanleihen. Wie groß ist eigentlich die Macht des Geldes? Warum werden auch in Krisen die Reichen reicher, aber die Armen ärmer? Selbst Berufskonservative haben langsam den Verdacht, dass die Linken doch recht haben. Gewinne würden privatisiert, Verluste dagegen sozialisiert. Fragen, die wir hier in der Urania diskutieren wollen, mit Dr. Hartmut Klimt, Professor für Philosophie und Ökonomie an der Frankfurter School of Finance and Management. Dr. Rolf Kreibich, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, IZT, und Mitglied des World Future Council. Lisa Paus, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages und Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der EU. Und Dr. Helge Peukert, Professor für Finanzwissenschaften und Finanzsoziologie an der Universität Erfurt. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, hierher zu kommen, und ich hoffe wirklich auf eine spannende Diskussion, denn das Thema, über das wir reden, ist ja wirklich atemberaubend. Atemberaubend ist eigentlich auch das, was uns Finanzinstitute, Finanzexperten voraussagen, nämlich dass sie sagen, wir stehen unmittelbar vor einem Abgrund. Vielleicht ganz kurz Ihre Einschätzung als Wirtschaftsexperten, Herr Peukert, stehen wir vor einer weiteren extremen Finanzkrise?
Keiner weiß es genau. Keiner weiß es genau. Hängt damit zusammen, dass wir zu wenig Informationen über Derivatepositionen, CDS und so weiter haben. Einer der grundlegenden Fehler der Politik, die es eben verabsäumt hat, hier dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Transparenz besteht. Wenn die Ratingagenturen Spaß dran haben, können sie Spanien, Italien, Frankreich runterraten. Dann müssen die Banken eines netten Tages, falls es nicht wieder Ausnahmeregelungen gibt, Abschreibungen vornehmen. Und dann hat Frau Lagarde vollkommen recht, dann fehlen 200 bis 300 Milliarden Euro.
Und Ihre Meinung?
Ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Bankenshorts gekauft und mal schauen, wie sich's entwickelt. Gibt allerdings auch Long-Positionen, die verlieren im Moment mehr, ja. Ja, so ist es eben. Auf und ab in deregulierten Finanzmärkten weiß keiner, was das morgen bringt. Und schade, dass eben der Staatsbürger immer die Kosten zu tragen hat und nicht diejenigen, die hier auf den Märkten unterwegs sind. Das ist bedauerlich.
Herr Klimt, was meinen Sie, wo stehen wir bei der Finanzkrise? Stehen wir wieder vor so einem kritischen Punkt wie vor der Lehman Brothers Pleite 2008?
Naja, ich würde sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst bis jetzt. Damit meine ich, also im Prinzip stimme ich Herrn Peuker zu, im Prinzip. Fußnote dazu ist, wir wissen eben wirklich zu wenig. Ich meine, man kann sich nur auf Vermutungen verlassen, und ich hätte sowas, das ist ja mehr so ein Bauchgefühl, ich hätte mehr das Bauchgefühl, dass es so schlimm wie vor der Lehman Brothers Krise noch nicht ist, zumal eben alle Regierungen auf den Zehenspitzen stehen. Aber dass wir mehr Transparenz brauchen und dass wir mehr Kapital in den Banken brauchen, darüber, glaube ich, können wir uns ziemlich schnell verständigen.
Hm. Frau Paus, Sie sitzen ja in einem wichtigen Ausschuss des Bundestages und wissen wahrscheinlich viel mehr als wir.
Hoffentlich.
Erzählen Sie mal, wie ist denn die Stimmung da in dem Finanzausschuss? Ist man da nervös? Hat man Angst, dass was passiert? Plötzlich ist eine Bank pleite? Nicht also, nur ein Staat, sondern
also wir schätzen
große
das schon
System
ernst ein. Allerdings mit den Informationen ist es im Bundestag eben auch nicht so üppig bestellt. Aber ein bisschen Informationen gibt es ja schon. Es gibt ja schon die Information, dass die Europäische Zentralbank beispielsweise zurzeit wöchentlich 12 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um Staatsanleihen von europäischen Ländern aufzukaufen. Es ist auch bekannt, dass der Interbankenmarkt ziemlich da niederliegt. Es ist auch bekannt, dass der Bankensektor in Portugal, in Griechenland, in Irland vollständig vom Geldmarkt abgekoppelt ist und sich vollständig über die Europäische Zentralbank refinanzieren muss. Und es ist auch bekannt, dass Schweizer Banken inzwischen Geld dadurch abwehren, dass sie Negativzinsen versprechen, wenn man bei ihnen Geld anlegen will. Also von daher glaube ich schon, dass wir uns nicht mehr in normalen Verhältnissen bewegen, sondern dass die Krise sehr, sehr stark bereits wieder an die Tür klopft. Und da können wir uns noch kurz sozusagen auf den aktuellen Wachstumszahlen in Deutschland ausruhen. Aber Der IWF hat die Meldung rausgegeben, sie gehen davon aus, weltweite Rezession. Und die andere Meldung, die war, dass Italien jetzt auch von Standard & Poor's runtergeratet wurde und jetzt nur noch ein A statt ein Double A hat. Also die nächste Runde kommt bestimmt.
Herr Kreibich, Sie sind ja berufsmäßig schon für die Zukunft zuständig.
Ja, also ich sehe die Sache auch etwas kritischer, muss ich sagen. Ich glaube, dass wir aus der Krise 2008 fast nichts gelernt haben und auch nichts passiert ist. Wir haben weiterhin der Spekulation Tür und Tor geöffnet. Es ist überhaupt nichts passiert in Sachen Kontrollen. Man muss sich mal vorstellen, die Finanzbranche ist praktisch die einzige Branche, wenn vielleicht sogar die wichtigste Wirtschaftsbranche, die fast unkontrolliert ist. Wenn wir eine solche unkontrollierte Situation in der Pharmabranche hätten, in der Chemiebranche, im Maschinenbau, im Fahrzeugbau, im Kraftwerksbau, Atomkraft und so weiter, Katastrophe an Katastrophe würde sich wahrscheinlich abspielen. Das geht gar nicht. Da sind die Dinge viel besser geregelt. Und die Finanzbranche ist nicht geregelt. Und sie hat auch aus 2008 nichts gelernt.
Ja, wir hören das schon hier in der Runde. Ratlosigkeit, man weiß nicht genug. Das ist ja eigentlich schon ein Skandal. Wir sehen das hier am Publikum, wie viele Leute hierher gekommen sind, um zu erfahren, was ist eigentlich los. Wahrscheinlich auch eine Orientierung suchen. Ich hoffe, wir können da ein bisschen helfen. Und es gehen ja auch ganz viele Menschen auf die Straße in Großbritannien, in Frankreich, in Italien und protestieren und sagen, so kann es doch einfach nicht gehen, dass unglaubliches Geld, nämlich unser Steuergeld, in Länder, in Staaten und in Banken investiert wird. Wo bleibt denn da die Bildung? Wo bleibt die Ausbildung? Da beschleicht die Menschen ja ein ungutes Gefühl. Und sie werden wütend und empören sich, Herr Peukert. Verstehen Sie das?
Ja, klar. Ich empöre mich auch. Auf eine etwas andere Art, an dem ich hier sitze jetzt zum Beispiel. Ja, sicher verstehe ich das. Ich meine, wenn ich jemandem einen Kredit gebe und dafür einen Zins bekomme, dann ist das ein Risikozins. Und wenn dann der Kreditnehmer den Kredit nicht zurückzahlen kann, dann habe ich Pech gehabt. Das ist das Einmaleins der Marktwirtschaft. Was Sie im Moment haben, ist aber was ganz anderes. Man nimmt einen Dritten, nämlich ein wehrloses Opferlamm namens Steuerzahler. Und dieser Steuerzahler darf nun, ob über EU-Töpfe oder nicht, praktisch dieses Ausfallgeschäft begleichen. Und das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Das ist im Grunde Verlustsozialismus, wenn man so will. Und wir wissen ja, dass das nicht so wunderbar funktioniert letztendlich. Und es ist ja so, in dem Moment, wo unsere Werten das europäische Hühnerhaus monatelang diskutiert hat, bevor was passiert ist, hat die griechische Oberschicht ihr Geld bereits transferiert. Die Kleinbürger haben es nach Zypern transportiert, weil sie da Bekannte haben und man da Griechisch spricht. Und die Großbürger und die Oberschicht hat es transferiert in die Schweiz oder noch an andere Orte. Und dieses Geld ist jetzt schlicht und einfach außer Landes und entspricht ungefähr der griechischen Gesamtstaatsverschuldung. Hätte man hier mal eine kleine Kapitalverkehrskontrolle am Anfang gemacht, hätte das höchstwahrscheinlich anders ausgesehen. Mit anderen Worten, der populistische Spruch, die Großen kommen raus und die Kleinen zahlen. Das ist leider wieder einmal der Fall.
Herr Peukert, Sie sagen also, die Leute ärgern sich darüber, dass die Kleinen bezahlen müssen und die Großen befinden sich auf der Flucht. Herr Kreibich, ist das so?
Das ist mit Sicherheit so. Und das Schlimme ist ja, dass jetzt bei diesen Rettungsschirmen, es sind ja Schirme, nicht nur einer, dass da praktisch die gleiche Situation wieder erfolgt. Und zwar, es wird ja nicht in erster Linie das Land gerettet, sondern in erster Linie werden die Banken gerettet. Und das ist eigentlich der Skandal an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn jetzt nämlich die Banken zur Kasse geholt würden, dann sähe das alles ganz anders aus. Aber die kritische Situation ist die, Griechenland ist nach meinen Zahlen eindeutig pleite. Da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel mehr. Und die Frage stellt sich nun, ob man in einer solchen Situation immer wieder hineinbuttert oder ob man einen anderen Weg wählt. Ich halte den einzigen Ausweg einen anderen Weg, nämlich indem man, und das halte ich nicht für eine Katastrophe, Griechenland aus der Eurozone entlässt. Ich möchte voraussagen, ich würde alles daran setzen, dass die Europäische Union als Union stabil und lebensfähig natürlich erhalten wird. Das ist die oberste Maxime. Ich glaube aber, durch die Rettungsschirme wird genau das Gegenteil erreicht, dass bei diesem Fass ohne Boden jetzt schon in Griechenland eine gewisse, na man muss schon sagen, richtige Säuernis bis eine Verärgerung über Deutschland herrscht und umgekehrt in Deutschland heute schon ein ungeheurer Missmut über die Griechen herrscht. Und das eskaliert weiter und wir können uns doch nicht in der Europäischen Union erlauben, dass wir Freunde miteinander sozusagen aufeinanderhetzen und das kommt, da kann ich Ihnen Garantie geben, sondern wir müssen genau den umgekehrten Weg gehen. Wir müssen Ihr Nationalstolz erhalten, indem Sie selbst sagen, was zu machen ist. Denn wenn dieser Weg, wie er jetzt eingeschlagen worden ist, gegangen würde, weitergegangen wird, dann heißt das, dass die Europäische Union, Deutschland und Frankreich praktisch bis in Details des Haushaltes und der nationalen Entwicklung Griechenlands eingreift. Das kann nicht der Sinn der Europäischen Union sein.
Frau Paus kann kaum mehr an sich halten.
Ich sehe tatsächlich eine massive Gefahr für Demokratie. Politik, Staatschefs sozusagen aller OECD-Länder haben sich 2008 bei Lehman hingestellt und gesagt, jetzt muss es das, ne, das einmal machen wir das und dann muss aber jetzt klar sein, das Primat der Politik muss zurück. Und es kann nicht mehr sein, dass so etwas nochmal passiert. Wir müssen alles tun, dass sowas nicht wieder passiert. Und sie haben eben nicht geliefert. Diese Bundesregierung hat null geliefert. Ne? So, und jetzt kommen sozusagen die ganzen nächsten Geschichten. So, und das ist natürlich ein massives Problem und deswegen erleben wir ja nicht, ne, also dass das so locker durchgeht, sondern wir haben in Portugal eine neue Regierung, wir haben in Spanien eine neue Regierung, wir haben in Irland eine neue Regierung, da stolpern Regierungen drüber und auch eine super instabile Situation.
Ja, wir kriegen eine politisch instabile Situation.
Genau, Politikverdrossenheit, Frust und so weiter, das werden wir hier in Deutschland auch noch erleben. Wir wissen, bei uns dauert das ein bisschen länger, aber natürlich erlebe ich das eben auch, spüre das auch deutlich als Politikerin in Deutschland. Mhm. Das Wichtige bei der Geschichte der aktuellen Krise ist einfach nochmal klarzulegen, wir haben es nicht einfach mit einer griechischen Krise oder mit dummen Portugiesen oder idiotischen Irländern zu tun, sondern wir haben es mit der nächsten Stufe der Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun, die eben dazu geführt hat, dass Staaten Banken gerettet haben, dass jetzt entsprechend Staatsverschuldung explodiert ist und sie jetzt wiederum, weil eben gleichzeitig nicht die Märkte beschränkt worden sind, von den Märkten getrieben werden in die nächste Krise rein. So, und dieses Thema, denke ich eben, wird in Deutschland bisher unterkomplex, also gar nicht behandelt, sondern die FDP stellt sich immer noch hin und sagt, das stimmt überhaupt gar nicht, wir haben es quasi nur mit einem Griechenland-Problem zu tun und das ist mein Hauptproblem in der deutschen Debatte aktuell.
Ja, politisch. Wird es unruhig in Europa, Herr Klimt?
Ja, ich vermute, dass das wirklich sein könnte und die größte zivilisatorische Errungenschaft, wie ich finde, nämlich der Rechtsstaat, in Gefahr geraten könnte. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch nicht, würde ich sagen. Da muss noch eine ganze Menge passieren. Aber ich möchte einen grundsätzlichen Punkt hier machen. Wenn man den anderen Diskussionsteilnehmern zuhört, dann kann man das ja auf eine Formel bringen, die anderen vielleicht nicht unbedingt zustimmen werden. Es gibt Marktversagen und es gibt Politikversagen. Es gibt beides. Und ein großer Teil dessen, was Sie hier beklagen, ist eben auch Politikversagen. Das heißt, wir müssen bessere Spielregeln auf beiden Ebenen haben und nicht nur irgendwie im Einzelfall rumdoktern. Wir können uns allerdings auch dem Einzelfall nicht entziehen. Und wir vergessen eben immer, dass wir, indem wir den Banken das Fell gerettet haben, auch zunächst mal unser eigenes Fell retten wollten. Dass darauf dann wenig erfolgt ist, dass wenig ernsthafte Arbeit an Regularien erfolgte, ist völlig klar. Aber woher nehmen Sie dieses Vertrauen mit Ihren Forderungen in die Politik, wenn ich so zuhöre? Irgendjemand muss das ja machen. Da gibt es nicht den wohlmeinenden Despoten, dem Sie nun ins Ohr flüstern können, was er denn zu tun hätte. Es muss ja irgendjemand die guten Regeln implementieren, irgendjemand muss das umsetzen, irgendwoher muss das ja kommen. Und das können wir nicht herbeibeten. Also müssen wir uns mal auch ein paar grundsätzliche Gedanken dazu machen, wie diese Spielregeln insbesondere auch der Politik sein sollen. Wir haben eben allen Grund, über unsere politischen Institutionen angesichts dessen nachzudenken, was wir hier sehen.
Sie haben eben gerade gesagt, Finanzinstrumente, darüber wollen wir gleich reden nach den Nachrichten. Wir reden heute über die Macht des Geldes und die Ohnmacht der Politik. Zu Gast ist hier in der Urania Lisa Paus. Sie sitzt für die Bündnis 90 Die Grünen im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, ein wichtiges Gremium für die Verteilung von Steuergeldern. Wir haben zudem drei Professoren auf der Bühne, Hartmut Klimt von der Frankfurter School of Finance and Management, Rolf Kreibich, Direktor des Berliner Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, IZT, und Helge Peukert von der Erfurter Universität. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt, da wird momentan auch drüber diskutiert, ist die Finanztransaktionssteuer gefühlt. Ich sage nur gefühlt. Diskutieren wir das schon seit 10 Jahren drüber? Stimmt natürlich nicht. Wir diskutieren da ungefähr, ich denke, seit 2 Jahren verstärkt drüber. Aber nichts passiert. Herr Peukert oder Frau Paus, vielleicht könnten Sie mal kurz, wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was das ist. Was ist eine Finanztransaktionssteuer? Und Herr Peukert, wirklich jetzt nicht über Griechenland, sondern über die Finanztransaktionssteuer. Und ganz kurz erklären.
Ich hatte auch mal eine italienische Freundin. Nee, ist lange her.
Okay, 1-0.
Ja, also die Finanztransaktion, ich gucke sie auch immer häufiger an. Ja. Sowieso gern. Ja, also die Finanztransaktionssteuer ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern soll, wie schon angedeutet, auch dazu dienen, bestimmte Aktivitäten zu besteuern, mit dem Nebenziel, sie dann auch ein bisschen einzudämmen. Da geht es also auf alle, wie das schon der Begriff impliziert, da geht es um Währungen, wenn man Währungsgeschäfte macht, aber auch wenn man Aktien kauft oder wenn man Derivate handelt. Dann fällt diese Steuer mit einem geringen Prozentsatz, 0,1, 0,01% oder wie viel auch immer, an. Und natürlich ist diese Steuer der größte Unsinn aller Zeiten und kann nur von Nicht-Ökonomen formuliert sein. Dies ist ein fast wörtliches Zitat unseres jetzigen Finanzministers, der also praktisch ein Schattenmitglied von Attac geworden ist und man sich natürlich fragen muss, welcher taktischen Wollte sich diese Sache verdankt. Und meine Meinung dazu sage ich Ihnen ganz offen. Herr Schäuble will einfach Herrn Sarkozy einen Gefallen tun, wo er ihn so oft ärgert. Und er ist sich dessen gewiss, dass sie in Europa sowieso nicht kommt. Und wenn sie kommt, dann wird sie nur in einer Art und Weise kommen, die die Finanzmärkte nicht schreckt. Wir haben bisher nur einen einzigen Vorschlag, das ist der von Herrn Barroso. Ein cleverer Mann, der ja will, dass die Brüsseler Zentrale direkten Steuerzugriff hat. Und da denkt er sich, dann nehmen wir uns mal die Finanztransaktionssteuer und lassen das dann direkt bei der Kommission anfällig werden. Was dann natürlich von den nationalen Vertretern nicht für richtig gehalten wird. Es sollen bestimmte, nach diesem Vorschlag, bestimmte Sachen nicht besteuert werden, zum Beispiel nicht Derivate, die nicht an regulierten Märkten gehandelt werden. Und in dem Moment können wir das Ganze sowieso vergessen.
Derivate muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären. Das sind die Papiere, wo ich auf die Zukunft spekuliere und womit natürlich auch sehr viel Geld verdient werden kann, gerade für die Banken.
Ja, also ich kann, ein Derivat heißt, ich vermute, also es ist eine Option oder ein Future oder sonst was, Swap, was immer, und da vermute ich, dass in der Zukunft ein Wertpapier steigt, der Wert, oder es sinkt oder es gleich bleibt. Ich kann auch darauf wetten, ob die erste Person, die jetzt zum Raum reinkommt, rote Socken anhat oder was auch immer. Das ist das Gute an den Derivaten, sie sind unbegrenzt. Und das Volumen der Derivate umfasst das 10-fache des Weltbruttoinlandsproduktes. Wer dann noch sagt, sie dienen primär der Absicherung, möchte ich gerne wissen, gegen was?
Es ist nur ein politisches Instrument, sagt er.
Wer ist da plötzlich alles dafür und warum? Und zweitens ist genauso, wenn ich sage, wir müssten mal eine Einkommensteuer machen. Da stellt sich sofort die Frage, mit welchen Steuersätzen und. Ja? Das heißt, der Teufel liegt im Detail.
Aber prinzipiell sind Sie für eine Finanztransaktionssteuer, weil, ja, Sie
natürlich
sagen, das
muss also eine Finanztransaktionssteuer ist kein Unsinn. Eine Finanztransaktionssteuer ist eben kein Unsinn, sondern ist längst überfällig. Man kann auch einfach sagen, das ist die Umsatzsteuer auf alles das, was an Finanzmärkten gehandelt wird. Für jedes normale Gut zahlt man in Deutschland zurzeit 19% Umsatzsteuer. Das gilt eben für etwas, was man auf den Finanzmärkten handelt, nicht. Und da ist es in der Tat so, dass man dann sagt, man geht dann nicht gleich auf 19% oder auf 20 oder 21, wie es in einigen europäischen Ländern der Fall ist, sondern da fängt man mal langsam an. So, also in der Diskussion sind eben 0,1 bis 0,5%, und das ist schon
0,01
etwas,
auf der
auch 0,01 ist im Gespräch, aber selbst das sozusagen ist etwas, was eben Banken und so weiter auf die Palme bringt. So, Deutschland könnte, sage ich, sehr schnell innerhalb der Eurozone jedenfalls die Finanztransaktionssteuer durchsetzen. So, und es gibt momentan genau eine Person, die dafür steht. Das ist inzwischen tatsächlich Herr Schäuble, unser Finanzminister. Herr Schäuble spricht da aber nicht im Namen der Bundesregierung, weil in der Bundesregierung wir immer noch auch eine Partei haben, die nennt sich FDP. Und die sagt, das können wir dem Finanzmarkt Frankfurt nicht antun. Das geht nicht. Da hätte der Finanzmarkt Frankfurt einen Wettbewerbsnachteil gegenüber London. Und deswegen kann es nicht im deutschen Interesse sein, die Finanztransaktionssteuer einzuführen. So, und deswegen gibt es eben nicht diese, schon allein in Deutschland, keine klare Stimme für die Einführung der Finanztransaktionssteuer. Dann muss man sich auch nicht wundern, dass man das in der Eurozone nicht hinbekommt, geschweige denn im Rest der EU, dass natürlich London, also dass Großbritannien mit seinem Finanzplatz, einem der drei weltweit, kein Interesse daran hat, das überrascht jetzt keinen. Ja? Aber man könnte eben London durchaus umzingeln, aber es geht schon im eigenen Hause in Deutschland los mit dem Problem.
Nochmal meine Frage, wir haben ja die Überschrift Ohnmacht der Politik, die Macht des Geldes. Sieht man das hier? Kann man das besonders gut hier erkennen?
Das kann man hier besonders gut erkennen. Und da möchte ich auch an Herrn Klimt anknüpfen, der ja auch deutlich gemacht hat, Ohnmacht der Politik. Wir müssen uns mal, ich will es noch mal ganz kurz erläutern, auch an Zahlen. Es werden täglich 4.300 Milliarden Dollar virtuell durch die Welt geschoben. Das wird von Spekulanten gemacht an irgendwelchen Monitoren, die nicht einen einzigen Dollar oder Euro wert schaffen. Aber gewaltige Summen dabei gewinnen, Sie haben es gesagt, und das muss unterbunden werden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und ich muss es nochmal sagen, selbst mit einem so geringen Satz wie 0,5%, das wäre praktisch dann die Umsatzsteuer, würde man 80% dieser Spekulation beiseite kriegen. Warum funktioniert das nicht? Es funktioniert deshalb nicht, weil die Banken so mächtig sind und das wird ja dann offenbar von der Politik einfach so im Kopf übernommen. Für mich völlig unbegreiflich.
Von der Politik?
Na, von den meisten, die jetzt in Entscheidungssituationen sich befinden in Europa, weitgehend jedenfalls und insbesondere in Deutschland auch, dass sie sagen, zum Beispiel, wenn eine Großbank pleite geht, dann wird der ganze Staat mit pleite gehen. Das ist natürlich Unfug, das Ganze. Das Zweite ist, weshalb das wirklich nicht unkritisch ist, möchte ich mal am britischen Beispiel nennen. Die drei größten britischen Banken haben einen größeren Umsatz als das Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens. Nun muss man sich mal vorstellen, dass die natürlich einen mächtigen Druck ausüben können. Das ist klar. Nur, die Politik ist von uns gewählt, um dem Gemeinwohl zu dienen und nicht den Banken zu dienen. Das ist der entscheidende Punkt. Und noch etwas. Das heißt also, wir müssen verlangen, dass diese Finanztransaktionssteuer kommt. Nicht nur die, sondern zum Beispiel auch die Eigenkapitalquote der Banken erhöht wird.
Ich komme da gleich drauf. Ja, vergesst das nicht.
Ja, gut.
Ich wollte Herrn Klimt nämlich fragen, der ja eigentlich ein Liberaler ist. Nicht? Sie sind ja vom Herzen aus ein Liberaler, nicht?
Einer
und sagen das auch noch.
Sie wagen das auch noch. Ein weltanschaulich gefestigter Liberaler.
Ja, genau. Was halten Sie denn von dieser Diskussion um die Finanztransaktionssteuer?
Also da muss ich ehrlich sagen, dass mir da die Sachkompetenz fehlt, um das im Einzelnen zu beurteilen.
Ja.
Doch, das fehlt mir. Bei der Transaktionssteuer weiß ich nicht so genau, welche Weiterungen das haben wird. Aber ich möchte eine Grundsatzbemerkung machen. Ohnmacht der Politik wird beklagt. Allmacht der Politik ist noch viel schlimmer.
Was
hier eben langsam, lassen Sie mich dann, bin sofort fertig.
Wir sind in einer Demokratie, nicht?
Also zentrale Steuerung ist eins und die Unfähigkeit, das System steuern zu können nach unserem Gusto, ist eben Preis, den wir vielleicht auch für unsere Freiheiten zahlen. Also es gibt eben immer eine Upside und eine Downside, wenn Sie also sagen, das müsste in der Politik geordnet werden, die Transaktionssteuer muss überall eingeführt werden. Dies setzt ein Kartell der Politik voraus. Das sollte man sich ganz klar machen. Ob man dafür ist, ist eine weitere Frage in bestimmten Dingen. Es gibt ja vielleicht auch Einigungen, aber so wie Sie denken, die meisten von Ihnen jedenfalls scheint mir das, gibt es da den zentralen am Steuer des Kartells, den zentralen Steuermann und der macht's dann. Aber den gibt's nicht, glücklicherweise.
Aber wäre es denn nicht im Interesse der Politik, so eine Steuer einzuführen?
dass es im Interesse der Politik ist, sieht man ja schon an Herrn Barroso. Übrigens, die Geschichte lehrt uns ja was Interessantes. In Amerika, das vergessen wir alle, gab es zwei Verfassungen. Die zweite Verfassung wurde erst 13 Jahre nach der ersten eingeführt. Die wurde unter anderem auch aus Gründen von Finanzproblemen eingeführt. Später, da könnten wir viel draus lernen, später ging der Streit vor allen Dingen, also bei der zweiten Verfassung, darum, ob der Staat, also der Zentralstaat, direkten Zugriff auf die Bürger haben sollte und nicht nur die Einzelstaaten. Die waren vorher immer in einer Art Staatenbund dazwischen. Genau das will natürlich Brüssel im Moment und wir sollten sehr vorsichtig sein, das mitzumachen. Ich weiß nicht, es hat seine Vorteile, es hat vielleicht auch seine Nachteile.
In den USA hat man es damals gemacht.
Hat man es gemacht, natürlich. Und es hat stabilisiert. Zur Zentrale kollabiert.
Und es hat das Finanzsystem und die Gesellschaft stabilisiert.
Für 50 Jahre, ja. Und dann hatten
wir
einen Bürgerkrieg.
Also wir müssen noch mal festhalten, Herr Barroso will auch die Finanztransaktionssteuer und die EU-Kommission will in den nächsten Wochen auch einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Ja. Und die Vermutung hier in der Runde liegt nahe, dass man sagt, das ist dann die erste EU-Steuer. Ja. Es gibt ja noch unendlich andere Regularien, die nach der Lehman Brothers Pleite diskutiert wurden. Ich nenne jetzt nur noch mal einige: Kontrolle der Ratingagenturen, Kontrolle der Rohstoffmärkte, generelles Verbot der Leerverkäufe, Erhöhung des Eigenkapitals der Banken, Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken. Nichts, und zwar nichts davon, ist durchgesetzt worden. Und meine Frage ist jetzt, welche Kontrolle wäre am wichtigsten, um diese Finanzkrise, die ja heute schon längst eine Staatskrise ist, in den Griff zu bekommen, wenn man das überhaupt kann?
Ich glaube, es gibt zwei ganz entscheidende Punkte. Der erste ist, Finanztransaktionssteuer würde ich ganz hoch ansetzen. Und das zweite ist, unabhängige Kontrollen des Finanzsystems. Und zwar so unabhängig, dass sie nicht wie Lobbyisten auftreten und sich selbst mehr oder weniger ihre Noten geben, wie sie vorher die Sache in den Orgus geritten haben. Und das haben wir. Angefangen vom IWF über die Zentralbanken, über das Bankenaufsichtswesen und so weiter. Es sind leider die Leute, die vorher die Krise angezettelt haben, die jetzt die Kontrollen ausüben sollen.
Ja, aber die Europäer wollen doch zahlreiche Kontrollorgane jetzt schaffen, und zwar für die Banken- und Versicherungsaufsicht, Wertpapieraufsicht. Systemrisiken sollen von einer eigenen Behörde kontrolliert werden. Darüber wird es noch so ein, ich finde diesen Ausdruck so schrecklich, ein Zentralkomitee geben, was denn wieder die einzelnen Behörden kontrolliert. Kann das denn was werden oder entsteht da ein neues bürokratisches Monster, Frau Paus?
Ja, dass es so viele Institutionen sind, der Grund dafür ist, dass man sich eben nicht auf eine starke Institution einigen konnte. Und das ist das zentrale Problem. Es gibt eben nicht die europäische Finanzaufsicht, sondern es gibt weiterhin erstmal die nationalen Zuständigkeiten. Und die europäische Finanzaufsicht muss nach wie vor dann erstmal national fragen. Also wie sieht das denn aus? Seid ihr der Meinung, das ist jetzt hier ein grenzüberschreitendes Problem oder nicht? Mein zentraler Punkt bei der Frage ist, warum hat man damals Lehman retten sollen und warum hat man das gemacht? Weil es hieß, too big to fail oder too interconnected to fail, die Banken sind zu groß, sie haben ein Erpressungspotenzial, wenn wir das nicht machen, dann geht alles den Bach runter. So. Also ist mal das Erste, was man eigentlich angehen muss, ne, dass diese Größe sich auflöst. Was haben wir? Wir haben die Krise überwunden und hinterher haben wir noch konzentriertere Banken, als wir sie vorher gehabt haben, weil ja einige sozusagen gerettet werden mussten und dann wieder verkauft worden sind. Diese Konzentration, die ist ein großes Problem und deswegen müssen wir davon runter. Und da gibt es eben auch durchaus Möglichkeiten, da ist auch was in der Diskussion, Restrukturierung, Verkleinerung, auf jeden Fall die Festlegung, dass Banken liefern müssten, sogenannte Bankentestamente, das für den Fall der Insolvenz, man auch tatsächlich Insolvenz machen kann. Banken müssen auch pleite gehen können, ja, und das muss man durchsetzen, das geht, da kann man sich Insolvenzrechtskonzepte überlegen, da ist was in der Diskussion, aber das wird nicht angefasst und erst dann können wir tatsächlich sagen, dass dieses systemische Risiko, was von den Banken ausgeht, gelöst wird.
Sie sagen, das wird nicht angefasst, also glauben Sie, dass Bankentestamente denn auch niemals, ich finde das Wort ja herrlich, Bankentestamente denn niemals geben wird?
Ja, nun, also wenn wir das nicht schaffen, ne, also dann bin ich da sehr finster in der Prognose, weil das ist tatsächlich das Kernproblem.
Mhm. Herr Klimp, wo sehen Sie das?
Ich stimme dem vollkommen zu, dass wir Möglichkeiten haben müssen, Banken geordnet pleite gehen zu lassen. Genau. Und das muss herbeigeführt werden. Wenn man ein Marktliberaler ist wie ich, muss man dafür sein. Man muss auch dafür sein, dass Staaten pleite gehen können. Und man muss eben auch feststellen, dass man dafür sorgen muss, dass die Banken, wenn sie sich zum Beispiel Bonds kaufen von Ländern, also Schuldtitel von Ländern wie Griechenland, wieder anfangen aufzupassen, was sie da kaufen. Eine Zeit lang haben sie das nicht gemacht. Das war teilweise von der Politik induziert, weil die Regularien vorsahen, dass diese Papiere als risikofrei gelten durften und nicht mit Eigenkapital unterlegt werden mussten. Und jetzt kommt der Punkt, ich will Ihre Frage genau beantworten, was ist das Wichtigste? Also erstens die geordnete Pleite vorbereiten und sowas wie das Testament von Banken ist auch nicht ganz falsch. Zweitens eine höhere Eigenkapitalquote bei Banken, eine viel stärkere Unterlegung des Risikos durch Eigenkapital, sodass auch die Aktionäre wieder haften. All das ist richtig, aber da muss man dann auch wieder genau hingucken. Darüber haben wir gewisse Vermutungen. Herr Hellwig zum Beispiel, den ich für denjenigen Ökonom in Deutschland halte, der wirklich führend auf diesem Sektor ist, schlägt bis zu 30% vor und rechnet uns auch vor, dass das die Banken nicht ruinieren würde. Also über diese Dinge muss eben geredet werden.
30% ja. Eigenkapital.
Also das ist im Risiko, ja.
Die stöhnen doch heute schon über Basel III.
Über Basel wird schon gestöhnt und in der Tat wäre eigentlich das zehnfache notwendig.
Ist wirklich mal, das ist mal wirklich ein ökonomisches Heavyweight. Also, ja.
Basel II sind die Amerikaner ja ausgestiegen.
Ja.
Frau Holzer, ich habe immer 20% vertreten, ich finde aber 30% natürlich besser, ganz klar.
Herr Volkmann. Was mit dem Eigenkapital 30%, das ist aber nur eine Forderung, eine unter vielen. Zerschlagung der Großbanken, ganz einfach. Entflechtung, um es bescheidener zu sagen. Wäre ein super Thema für die FDP gewesen, ja? Wir brauchen Märkte, ja, ist ja logisch. Wir haben Märkte, auf diesen Märkten darf keiner systemrelevant sein, ja? Und genauso wie der Zitronenverkäufer um die Ecke muss eine Bank verschwinden können, so wie 600 Banken in den USA verschwunden sind, weil sie so klein waren. Ist uns nicht mal eine Notiz hier wert, ja? Genauso müsste es sein. Wer zerschlägt? Keiner. Die G20 sagen, die systemrelevanten Banken dürfen weiter bestehen und wir müssen sie erhalten. Mit anderen Worten, die Kerle haben eine Bestandsgarantie gekriegt. Na, bravo.
Gleich wollen wir über die Lösung sprechen, die die Politik zurzeit zu bieten hat. Und das ist der Rettungsschirm. Und wir wollen der Frage nachgehen, was eigentlich passiert, wenn der Euro scheitert. Das Thema heute im Forum, die Macht des Geldes und die Ohnmacht der Politik. Dafür haben wir hier in der Urania zu Gast die grüne Bundestagsabgeordnete Lisa Paus und die Professoren Hartmut Klimt von der Frankfurter School of Finance and Management, Rolf Kreibich, Direktor des Berliner Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, ICT, und Helke Polkert von der Erfurter Universität. Ja, der Rettungsschirm. Darüber wird jetzt diskutiert. Ende nächster Woche soll darüber abgestimmt werden im Bundestag und dann einen Tag später im Bundesrat. Frau Paus, wie stimmen Sie?
Ich gehe davon aus, dass ich zustimmen werde.
Alles sehr vorsichtig. Sie gehen davon aus. Das heißt, Sie machen das noch abhängig von der Diskussion, die jetzt noch stattfindet, oder Sie stimmen zu?
Also ne, natürlich werde ich mir das auch noch mal ganz genau, also heute gehe ich davon aus, dass ich dem zustimmen werde. Es würde mich wundern, wenn ich meine Meinung da ändern würde, weil damit schlicht und einfach natürlich die Zukunft des Euros auf dem Spiel steht. Für mich geht es eben schon darum, mir ist der Euro wichtig, weil mir eben die Europäische Union wichtig ist und es hängt tatsächlich die Zukunft der Europäischen Union davon ab, ob es eben sozusagen möglich wird, den Euro kaputt zu spekulieren. Und das hieße es, wenn wir den EFSF da jetzt nicht aufstocken würden, dann hieße das, der Euro wird dann dermaßen unter Beschuss genommen, dass ne, also das in den nächsten Wochen sich ziemlich schnell erledigt hätte. Der Euro wäre dann im Eimer. So, und das hätte eben radikale Konsequenzen für die gesamte Europäische Union. Und die Verantwortung, die möchte ich da nicht tragen, sondern ich trage die Verantwortung in der Richtung, möchte ich meinen Job da ausfüllen, dass ich eben die Europäische Union da rette.
Klares Wort. Herr Polkert, was ist für Sie der Rettungsschirm?
Der Rettungsschirm ist für mich die Rettung einer ganz bestimmten Firmengruppe, nämlich der Finanzindustrie und nichts anderes. Und ich wundere mich auch, dass die Grünen hier zustimmen, muss ich ehrlich sagen. Es ist doch so, dass jetzt bei dem novellierten kein Wort von Haircut. Warum denn nicht? Ja? Wenn zum Beispiel die Griechen jetzt, die griechischen Anleihen, ich wollte gerade neulich eine kaufen, zum Glück habe ich es nicht gemacht, ja, die steht jetzt auf 45-50%. Warum kaufen wir die nicht an, stecken sie in den Ofen und die Griechen haben ihre Umschuldung? Wo ist denn das Problem? Ja, das wäre doch eine vernünftige Lösung. Die Rettungsschirme, die haben nur eine Funktion, dass nämlich die Assetwerte der Banken nicht sinken und dass sie Abschreibungen machen müssen. Das ist die einzige Funktion. Und die Erweiterung der Funktion von Herrn Regling und seiner Jakobinerherrschaft im Grunde, was anderes ist es ja nun wirklich nicht, ja, wo ein Geheimgremium dann vielleicht nur 5 Minuten vorher informiert wird, aber dann so tun soll, muss, als wäre nichts passiert, damit dann nicht die Finanzmärkte durchschauen, dass man jetzt diese Staatsanleihen da heimlich aufkauft, klammheimlich, ja. Das ist doch wirklich sehr problematisch. Und dass jetzt praktisch der Herr Regling und diese Leute den Ländern Geld, bevor sie überhaupt richtig in der Krise sind, geben dürfen, damit sie es direkt an die Banken weiterleiten, da muss ich sagen, tut mir leid.
Also Sie würden dagegen stimmen, Herr Bollgott?
Ich bin dagegen, das ist ein Programm für die Finanzoligarchie und es gibt viel einfachere Wege.
Sie werden nachher zu erklären haben, dann, was denn politisch passiert, wenn wir jetzt sagen würden, kein Rettungsschirm, wir lassen die Länder pleite gehen.
Darf ich noch was dazu sagen?
Ja, gerne.
Wir kaufen erstens die Anleihen, wenn sie richtig unten stehen, auf und verbrennen sie, Nummer eins. Und neutralisieren das, indem die EZB Papiere rausgibt und das Geld wieder rauszieht, damit es inflationsneutral ist. Ja? Und wenn dann die Griechen neue Anleihen auflegen zu 5% und die will keiner kaufen, dann kauft sie die EZB und es ist Ruhe im Karton.
Herr Klimt, würden Sie zustimmen?
Bevor der Euro eingeführt worden ist, war ich gegen die Einführung des Euros. Und viele derjenigen, die, hier wird ja die FDP zum Beispiel nur noch belacht, aber die so ordoliberale Vorstellungen hatten wie ich und die ich heute auch noch habe.
Ja,
ich
bin liberal da völlig, ist ja auch nicht immer mit der FDP gleichzusetzen.
Na gut,
ja.
Ich bin da völlig unerschüttert. Ja, jedenfalls, egal, ich bin da völlig unerschüttert. Jedenfalls waren wir damals skeptisch und gegen die Einführung des Euro. Und da gab es durchaus auch, das kann man auch dokumentieren, Voraussagen, auch schon aus amerikanischer Geschichte zum Beispiel geboren, dass Dinge, wie wir sie jetzt erleben, passieren können. Nachdem der Euro eingeführt ist, muss ich allerdings sagen, sehe ich so schwere Verwerfungen vor mir. Und ich glaube, unser Unwissen über das, was da passieren kann, ist so groß, dass mich wirklich der Mut verlassen würde, den Euro jetzt scheitern zu lassen. Ich würde das wegen des europäischen Projektes weitermachen. Aber es ist ein hoher politischer Preis, der da gezahlt wird, auch in harter Währung. Ja. Mhm. Also wie gesagt, vorher, es ist eben alles fahrtabhängig. Vorher wäre ich dagegen gewesen, den Euro einzuführen. Jetzt ist er da, jetzt müssen wir damit leben. Und ich glaube, dass es nicht klug wäre, leichtfertig mit dem Euro umzugehen.
Mhm. Über die Folgen? Über die
Rettungsschirm, Folgen? Ja. Ich würde, wenn man das macht, dann muss man ihn auch ausbauen. Und zwar ganz hart ausbauen.
Auf wie viel? 10 Billionen?
Eurobonds.
Also, Frau Paus, ich möchte wirklich mal wissen, wer den Grünen diesen Unsinn eingeredet hat, dass wenn Griechenland oder auch vielleicht noch Portugal aus der Eurozone aussteigt, dass dann die Eurozone kaputt geht. Lächerlich. Es stimmt überhaupt nicht. Wir haben heute von 27 europäischen Staaten nur 17 erstmal in der Eurozone überhaupt drin. Selbst solche mächtigen Länder, also wirtschaftlich mächtigen Länder wie England, Schweden, sind nicht in der Eurozone, Polen. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, jetzt komme ich nochmal auf das, was Sie gesagt haben, zurück. Es wird immer die mehr verbreitet. Als die Eurozone eingerichtet worden ist, hätte man dagegen sein müssen. Dort kann man drüber streiten. Aber ursprünglich war ja daran gedacht, wenn die Eurozone eingerichtet wird, von der europäischen Seite her, von der Europäischen Kommission und dem Parlament, dass dann auch Kontrollen erfolgen. Nur 10 Jahre lang konnte Griechenland gefälschte Haushalte einreichen und keiner hat es kontrolliert. Das gleiche, Italien hat gefälscht, Portugal hat gefälscht. Da fragt man sich doch, was ist denn da in Europa passiert?
Ja, aber ist das nicht auch ein Versagen der Politik? Dann ist doch heute klar,
Versagen.
Dass die Politik gewusst hat, dass diese Länder falsche Bilanzen vornehmen.
Ja, das ist doch der Skandal. Jetzt wird das rumgedreht und wird gesagt, die ganze Eurozone sei falsch konzipiert gewesen. Nein, sie ist nicht falsch konzipiert gewesen, sie ist nicht kontrolliert worden. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir jetzt nicht neu kontrollieren, dann wird das wieder so laufen. Und ich würde Sie dringend bitten, wirklich nicht zuzustimmen, weil das ganz in die falsche Richtung läuft, nämlich dass wir dann eine Eskalation der Schuldensituation und dann kommt der Dominoeffekt.
Aber ist es nicht so, dass wenn wir jetzt nicht zustimmen, der Euro wirklich ins Schlingern kommt?
Nein.
und wir dann eine politische Situation haben, die nicht mehr handelbar ist, dann wäre das nicht eine vollkommen unkontrollierte politische Situation.
Ich brauche jetzt doch etwas mehr Zeit, Frau Holzhey, und Sie haben da den richtigen Punkt getroffen. Also wenn jetzt dieser EFSF, es geht ja nur um eine Aufstockung. Es geht um die Aufstockung, dass der EFSF eben nicht mehr nur wie aktuell 240 Milliarden Euro als Kredite rausgeben kann, sondern 440 Milliarden Euro. 440 Milliarden Euro. Und es geht darum, dass Deutschland da eine Gewährleistung, also eine Bürgschaft übernimmt in Höhe von 211 Milliarden Euro. Das sind die Summen, um die es geht. Es sind tatsächlich keine kleinen Summen. Es wird nicht direkt ausgezahlt. Dann geht nicht direkt aus dem deutschen Haushalt woanders hin. Es geht nur darum, dass Deutschland eben eine Bürgschaft übernimmt. Aber ne, im Zweifel können Bürgschaften ja auch gezogen werden. Tatsächlich um diese Summen geht es. So, wenn man das jetzt nicht macht, ja, dann ist relativ klar, wir haben es eben nicht nur mit einer griechischen Krise zu tun, dass eben weitere also droht für Italien, für Spanien beispielsweise, dass sie eben sich nicht mehr refinanzieren können über die Kapitalmärkte.
Richtig.
So, richtig. Und dann bedeutet das, dass eben Italien und Spanien eben auch entsprechend Staatsinsolvenz anmelden müssen, wenn sie ihre Schulden nicht bedienen können. Weil sie wissen, natürlich, jeder Staat hat Italien über 120% des Bruttoinlandsproduktes an Staatsschulden.
Spanien nicht.
Und die müssen permanent neue Schulden aufnehmen, umschulden. Und wenn sie dafür eben kein Geld bekommen, dann müssen sie, weil sie eben illiquide sind, nicht weil sie vielleicht überschuldet sind, sondern weil sie illiquide sind, dann bekommt Italien eben kein Geld mehr und dann heißt das Staatsinsolvenz. So, das bedeutet, dass eben der Euroraum insgesamt dann eine Währung ist von einem Raum von Staaten, die eben überwiegend dann insolvent sind. Das heißt, der Euro ist dann zusammengekracht.
Wir merken, Sie sind mit dem Herzen dabei und wenn Sie dazu stimmen, stimmen Sie für Europa.
Ich bin auch für Europa. Frau Paus sagen, weil man diese Rettungsschirme macht, kommen die anderen Länder in die Bredouille. Das ist die Kausalität und nicht umgekehrt. Und zwar deswegen, ein paar schießen aggressiv ein Land auch an, was sowieso schon ein bisschen schwach ist. Schießen die an mit Leerverkäufen, mit Credit Default Swaps und was weiß ich nicht
genau,
alles.
Genau, da muss man das ändern. Das muss man ändern. Aber es ist nun mal so, dass die aktuelle Konstruktion der Währungsunion
eben
spekulationsanfällig ist. Und deswegen muss man die Währungsunion sehr wohl in der Konstruktion verändern.
Der Rettungsschirm dient eigentlich dazu, dass diese Möglichkeiten des Anschießens weiterhin bestehen. Und ein paar Leute verdienen sehr viel Geld damit. Zum Beispiel muss ein Pensionsfonds Staatsanleihen der Länder, wenn sie unter ein bestimmtes Rating fallen, müssen die verkaufen.
Ja, aber wie ist
und
denn
dann kommen die Spekulanten und sagen, sauber, wir kriegen die Dinger für 60% und die Politik gibt uns eine absolute Garantie, dass wir sie hinterher für 100% wieder rauskriegen. Das ist die Logik der Sache.
Sie haben es wirklich nicht einfach, die Grünen hier, glaube ich, in dieser Opposition. Herr Kreibitz,
auch
Sie
wollen populär
Moment mal, ich kann Herrn Peukert nur 100% zustimmen. Herr Peukert hat ganz präzise abgeleitet, wir retten doch mit diesen Schirmen nicht die Länder, sondern die Banken. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir viel Geld. Und dann sollten wir Griechenland, Portugal und möglicherweise auch Italien in einer wirtschaftspolitischen Strategie alle Unterstützung geben, damit die Europäische Union insgesamt erhalten bleibt, damit Griechenland, Italien, aber insbesondere auch Portugal wieder wirtschaftlich stärker werden.
Ich bin ja auch ganz gerne manchmal optimistisch. Sie hatten ja auch schon so neue Ideen hier, wir müssen investieren oder wir müssen versuchen, dass der Markt vielleicht freier wird, sodass sich auch selber was entwickeln kann. Können wir nicht vielleicht auch optimistisch sein, egal wie wir jetzt zu diesem Rettungsschirm stehen, dass die Europäer durch diese Krise doch lernen und enger zusammenrücken und wir vielleicht aus dieser Krise gestärkt herausgehen?
Ja, meine Befürchtung ist die, Frau Holzhey, dass wir neben dieser ganzen Sache, ich habe es ja am Anfang schon versucht anzudeuten, auch noch die Völker gegeneinander hetzen durch die Rettungsschirme, weil eben dann völlig die nationale eigenständige demokratische Entscheidungsbefugnis den Griechen und den Portugiesen weggenommen wird. Wir müssten ja eine Kontrolle des Haushaltes bis ins letzte Detail fast vornehmen, wenn das funktionieren sollte. Das kann man doch nicht akzeptieren, dass unsere Haushalte und Sie als Bundestagsabgeordnete gleich gar nicht, dass der Haushalt sozusagen von Externen für unser Land geschrieben wird.
Herr Klimt, das kann nicht sein. Wie sehen Sie das?
Also ich möchte eine Bemerkung genereller Art machen. Alle Demokratien, über die wir im Moment reden, leiden unter dem Problem starker Interessengruppen, die Spezialinteressen bedient haben. Und das ist in Griechenland besonders dezidiert der Fall. Die Griechen müssen ihre Hausaufgaben auf dem Sektor der Strukturreformen machen. Ein Punkt. Und da ist die Frage, wie können wir die am besten in diese Richtung bringen? Wenn das alles so schön wäre, austreten und dann werden wir uns irgendwie rausinflationieren oder so in Griechenland, dann hätten die Griechen, die sind ja sehr schlitzohrig, schon längst selber die Idee gehabt. Also vielleicht wird auch die griechische Politik Druck haben, um Strukturreformen durchzusetzen. Das ist ja auch innenpolitisch nicht so einfach. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wir Deutschen haben eine Sache eigentlich völlig übersehen, die ganz still passiert ist, nämlich eine Bundestagsabstimmung über ausgeglichene Haushalte. Und das ist etwas ganz Erstaunliches, eine Reform, wie Sie wissen, eine Verfassungsreform, die wir fertiggebracht haben. Wir Deutschen sollten da rein mal einen gewissen Stolz setzen. Immerhin haben wir ein Problem, wahrscheinlich später wieder das durchzusetzen. Aber das Kernproblem ist die Unfähigkeit der Politik, für ausgeglichene Haushalte zu sorgen.
Herr Peukert, meinen Sie nicht vielleicht auch, dass es hier vielleicht auch einen positiven Effekt geben kann, dass die europäischen Länder vielleicht durch diese Krise gemeinsam finden?
Wenn das EU-Parlament endlich mal was zu sagen hätte und nicht eine verschwiegene Expertokratie, soll es mir recht sein. Wir haben ein jakobinisches System, sowohl in Deutschland in Bezug auf den Restrukturierungsfonds, als auch in Europa in Bezug auf den Rettungsschirm, ja, und auch in Bezug auf diese neuen Institutionen, Sie haben ja genannt, in drei verschiedenen Städten, damit die aus Jahr nicht genug miteinander kommunizieren können. Und das ist eine neue Euro-Expertokratie, die hier aufgebaut wird. Und meine Vorstellung von einem Europa, und als Deutscher bin ich mir dessen sehr bewusst, wir haben zwei Weltkriege am Hals und den ganzen Nationalsozialismus, ja, das ist mir sehr wohl bewusst. Deswegen ist Europa eine absolut prima Angelegenheit, 100%. Aber ein demokratisches und nicht ein expertokratisches.
Frau Paus, Sie hatten es nun schwer, wahrlich schwer hier vertreten und verteidigen zu müssen, warum Bündnis 90 Die Grünen für den Rettungsschirm stimmen werden.
Und die SPD und die CDU.
Das heißt also, aber auch wenn Sie schon diese schwere Entscheidung treffen, dass Sie denn optimistisch werden, dass die Probleme gelöst werden?
Ich sehe eine Zukunft, eine Perspektive tatsächlich, wenn wir es eben hinkriegen, die Politik, die Staaten von diesen Finanzmärkten zu entkoppeln. Dass sie sich nicht treiben lassen von den Finanzmärkten, sondern dass staatliche Souveränität auch der Einzelstaaten, aber eben auch als Gruppe tatsächlich erhalten bleibt als Souveränität. Und deswegen sage ich, brauchen wir eben diese Abkopplung von den Märkten und auch deswegen bin ich eben für diesen Euro-Rettungsschirm, weil nur so sehe ich eben eine Perspektive für den europäischen Raum. Und wenn wir das schaffen und wenn wir zusätzlich es noch hinkriegen, dann in einem zweiten Schritt, der wichtig und notwendig ist, diese Finanzmärkte tatsächlich jetzt in Europa und global zu bändigen, indem die Versprechen, die ja von Politikern international ausgegeben worden, tatsächlich auch umgesetzt werden, dann sehe ich eine Perspektive. Ansonsten sieht es allerdings düster aus.
Das war unser Forum, die Macht des Geldes und die Ohnmacht der Politik. Zu Gast waren Dr. Hartmut Klimt, Professor für Philosophie und Ökonomie an der Frankfurter School of Finance and Management, Dr. Rolf Kreibig, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung IZT, Lisa Paus, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages und Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der EU und Dr. Helge Peukert. Er ist Professor für Finanzwissenschaften und Finanzsoziologie an der Universität Erfurt. Mein Name ist Ute Holzhey und ich fand diese Diskussion und auch wie Sie hier mitgemacht haben, wirklich total spannend. Wenn das immer so wäre, dann würde das noch viel mehr Spaß machen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke. Tschüss.